Ja, hallo, hier ist der FPV Podcast. Ich war letztes Wochenende in Hannover. Wir waren beim Coptergeschwader Hannover bei dem dritten DRS-Event vom DMFV. War super angenehm, richtig schönes Event. Sehr übersichtlich, aber super organisiert. Ich glaube, das waren 40 oder 50 Piloten, da die Qualifikation ging am Samstag locker flockig über die Bühne. Am Sonntag war eine schöne Freestyle-Show. Danach wurden die Rennen geflogen. Ich habe selten so gut organisiertes Race-Wochenende erlebt wie dort. Ja, außerdem habe ich mich da am Samstag mit dem Bobs on Bob getroffen, also mit dem ich hier auch zusammen mal den Podcast gemacht habe, beziehungsweise bei seinem Podcast. Ja, es war auch sehr schön. Eine gute Zeit verbracht. Vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Als erstes habe ich mit Hakan über sein Fun Race in Stade geredet, das Mitte September stattfindet. Ja, hallo, hier ist der FPV-Podcast, hier heute live aus Hannover. Wir sind beim, wie heißt es hier, Hakan?
Das ist das DRS-Race in Hannover beim VfB Wülfel vom Coptergeschwader Hannover.
Genau, und wie ihr gehört habt, ich stehe hier gerade mit dem Hakan. Hakan organisiert das Fun Race. Und zwar findet das dieses Jahr statt im September. Wann genau?
Und zwar ist es am 17. September. Das wird stattfinden in Stade. Man kann schon am Samstag anreisen. Der Haupttag ist aber der Sonntag natürlich. Dort wird geraced und Samstag kann man schon anreisen. Schon mal ein bisschen Probe fliegen, schon mal ein bisschen was trinken und Party machen. Und es wird bei Philipp Seidel sein.
Okay, ja. Also es gibt am Samstag kein Qualifying. Das wird alles am Sonntag passieren.
Ganz genau. Also es wird einen einzigen Tag das Event stattfinden und der Samstag ist nur zur Anreise und zum Abends Party machen und beisammensitzen und so weiter gedacht, ne?
Sehr
also
cool.
Es ist ein Fun Race.
Ja, sehr cool. Und bei Philipp ist ja auch nett.
Ja, eben. Und da bin ich dem Philipp auch sehr dankbar. Er hat da einen super geilen Homespot, den er uns zur Verfügung stellt. Deswegen steht unter dem Plakat ja auch Powered by Infinity Spin.
Das ne? ist sein Team, One. Ja.
Genau, das ist Philipp Seidel sein Team und die haben uns das zur Verfügung gestellt und ich finde das super genial. Da ist ein Baum in der Mitte, es ist ein Hektar groß, man stört da niemanden. Wir haben sanitäre Anlagen, Toiletten, Duschen, Strom, alles da.
Ja, super. Du hast es bestimmt auch irgendwo im Internet, den Termin und so weiter und die Location.
Ja, genau, da gibt es die Facebook-Seite Air Meet One, die habe ich dort erstellt. Oder die Eventseite von Air Meet One. Und da erfährt man eigentlich alle weiteren Infos.
Ja, cool. Wie viele Teilnehmer erwartest du denn da?
Also ich hatte mir am Anfang gedacht, dass ich maximal 40 Teilnehmer machen möchte, weil ich glücklicherweise die Frequenzen zugeteilt bekommen habe. Das heißt, ich kann alle 8 Raceband-Kanäle nutzen. Und da wollte ich das einfach nutzen, um möglichst viele Leute gleichzeitig an den Start zu bringen. Die große Anzahl an Anmeldungen hat mich allerdings ein bisschen überwältigt und ich musste daraus 48 machen und selbst jetzt habe ich noch sehr viele Leute auf der Warteliste, die darauf warten, dass irgendjemand abspringt.
Ja, 48 Leute, also an einem Tag mit Qualify und Race.
Ganz genau.
Wird aber auch eng, ne?
Es wird sportlich, definitiv.
Ja. Wann fängt das an morgens?
Also ich wollte zeitig starten, wenn es geht, um 10 Uhr schon die Trainingsläufe beginnen, damit wir spätestens bis 19 Uhr mit allem durch sind.
Ja, 10 Uhr klingt für mich auch vernünftig. Das kann man gut schaffen. Wie sieht's aus? Was kann man gewinnen?
Es wird ein Preispool geben. Genaueres kann ich dazu nicht sagen, aber es gibt natürlich jede Menge Sponsoren, die etwas zum Preispool dazu beisteuern. Die Sponsoren sind alle auf dem Flyer von dem Air Meet One gelistet. Die muss ich jetzt hier nicht einzeln aufführen, die kann da jeder angucken. Aber es sind halt die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Die üblichen Verdächtigen. Und das sind alles super coole Leute, die Community unterstützen möchten und damit ihren Beitrag einfach leisten möchten, um solche Events und so weiter am Laufen zu haben.
Ja, wir kennen das von deinem letzten Funrace in Tornisch. Da war das ja auch, es gab ja wunderschöne Preise auch.
Ja, es war super. Ich hatte nur 20 Teilnehmer. Es war eigentlich komplett unbekannt und die haben mir einen Preispool von einem Wert von 400 Euro zur Verfügung gestellt.
Ja, das war toll.
Und ich habe echt Bauklötze gestaunt, ne?
Ja. Ja, Mensch, Hakan, gibt's noch was?
Ja, es gibt eigentlich nicht so weit. Falls ihr noch nicht angemeldet seid, dann könnt ihr euch da gerne melden. Falls ihr weitere Infos braucht, könnt ihr euch gerne an mich oder an das Team von Infinity Spin wenden. Und was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, falls ihr diesen Podcast mögt, unterstützt die Jungs bitte. Die Leute hier von dem Podcast reisen durch ganz Deutschland, nehmen überall Stimmen auf. Und dieses einzige deutschsprachige Format hier müssen wir als Community unterstützen. Ich werde dabei sein. Ich hoffe, ihr seid's auch.
Ja, vielen Dank, Hakan. Danke für die netten Worte. Wir sehen uns.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Als nächstes habe ich mit Nils gesprochen. Nils ist ein, wie soll ich sagen, Bastler, Tüftler. Der hat ein Tracking-System entwickelt, das seinesgleichen sucht. Also meiner Meinung nach das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist. Dazu kam, dass er daraus noch ein Open-Source-Projekt gemacht hat. Also ist, man kann diese ganze Geschichte nachbauen und damit kleine Trainingsraces und ähnliche Dinge machen, was ich sehr, sehr cool finde. Die Firma nennt sich N3 Track und die Homepage werde ich selbstverständlich auch hier noch verlinken. Ja, hallo, hier ist der FPV-Podcast. Immer noch in Hannover beim Drone Race Series, hier bei den Coptergeschwader Hannover, genau. Richtig, ich stehe hier mit dem Nils und der Nils, der hat ein Tracking-System entwickelt. Hallo Nils.
Ja, wie heißt du eigentlich?
Stefan.
Hi Stefan.
kannst du mir kurz erklären, wie das funktioniert, dieses Tracking-System?
Also es basiert halt wie die meisten anderen auch auf dem VTX-Signal, also auf dem Videosignal, auf dem...
Genau, das ist das Signal, das die Copter abgeben, also damit sie das Bild auf die Brille senden, so um das mal ganz einfach auszudrücken.
Ja, so kann man das
sagen. Da hat man im Prinzip, also bei Raceband, 8 Kanäle.
Ja.
Und diese 8 Kanäle benutzt du also für die Trennung. Du weißt also, auf welchem Kanal welcher Pilot fliegt.
Genau.
Und dann, wenn du hast so eine Art Schranke und wenn die Copter drüber fliegen und der Peak ist, also das Signal am stärksten, dann wird die Zeit genommen. Ist das so ungefähr richtig erklärt?
Also die Module, die geben halt die Empfangsstärke spannungsabhängig die Empfangsstärke ab. Und die kann man einfach digitalisieren und ein bisschen verarbeiten und dann sieht man halt, wo der Empfang am besten war und da ist er dann durchs Ziel gegangen sozusagen.
Okay, das heißt, es ist nicht so direkt der Peak, sondern du hast da so eine gewisse Bandbreite.
Also das Problem ist halt, dass wenn man das Peak direkt, also das Peak kann man nicht direkt auswerten. Ich nehme halt die Sample über eine gewisse Zeitraum und mache daraus eine Formel, also eine Regression und guck dann, wo dann wirklich der Durchgang war, also auf
okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht ganz so trivial ist.
Ja, es ist alles nicht so kompliziert, wie es sich anhört.
Nee, aber vermutlich ist es auch so, dass jeder Sender ein bisschen eigene Charakteristik hat, ein bisschen mehr strahlt und dementsprechend hast du da so eine Bandbreite, aus der du das dann quasi rausfilterst.
Ja. Also es gibt halt für jeden Kanal einen Schwellwert, wo er dann anfängt zu gucken, okay, jetzt ist hier der Empfang da drüber gegangen und er rechnet dann halt daraus aus, wo jetzt wirklich dann direkt der Durchgang durch das Ziel geht war.
Okay.
Und ja, und dann hat man halt die Einsatzzeiten für die Kanäle.
Ja.
Mein Tracker hat halt die Besonderheit oder was anders ist als bei den anderen, die ganze Verarbeitung findet auf dem Computer statt. Man kann also während des Fliegens den Pegel verändern, wo er praktisch den Peak erkennen würde. Wenn jetzt einer einen kaputten Sender hat oder eine kaputte Antenne oder sowas, dann kann man es halt runterregeln. Und wenn einer einen Sender hat, wo er halt ein bisschen mehr strahlt, sag ich mal, kann man halt auch den Pegel ein Stück höher setzen, damit wenn er dahinter vorbeifliegt, wo er nicht durchs Ziel fliegt oder sowas, dass man die halt dann auch rauswerfen kann.
Ja, also ich würde jetzt mal nach meinem Erfahrungsschatz sagen, dass dein System, das zeichnet sich dadurch aus, im Vergleich zu den anderen Systemen, die ich kenne, dadurch aus, dass es funktioniert. Und zwar relativ zuverlässig. Also
ja, die anderen das basiert halt alles auf derselben Technik. Die anderen funktionieren auch. Also unter den richtigen Umgebungsbedingungen funktionieren die alle. Meins ist halt darauf aufgelegt, wirklich sicher zu gehen, dass alles getrackt wird. Man sieht halt in Echtzeit den Verlauf von der SSI, kann jederzeit den Pegel verändern, wo er dann den Peak erkennt. Also es ist praktisch ein Werkzeug, um damit wirklich mit den Rohdaten zu arbeiten letztendlich. Ja. Nicht nur mit den einzelnen Durchgängen, welche löschen oder was, sondern wirklich die Rohdaten kann man sehen. Man sieht dann Fehler oder Probleme mit dem Track, wenn die Leute zu dicht ranfliegen von hinten oder sowas.
Ja.
Oder wenn jemand einen kaputten Videosender hat, der keinerlei Leistung rausgibt, das sieht man halt auch schön dran, wenn er dann durch das Ziel fliegt und sowas.
Ja, also gleichzeitig noch ein bisschen Diagnosetool für kaputte Sender.
Ja, super. Ja. Gestern zum Beispiel schön. Da war schön zu sehen, dass bei Nadjesta war das, glaube ich, da war der Sender kaputt oder die Antenne. Da habe ich ihr auch gesagt, schau mal bitte, tausch mal was. Und hat es getauscht und bei den nächsten funktioniert es dann auch. Denn sie hat ein vernünftiges Bild wieder gehabt, das Tracking hat funktioniert.
Ja, das ist doch super, super. Kannst du noch ein bisschen was zur Hardware sagen?
Also die Hardware ist recht simpel aufgebaut. Das sind halt 8 Empfangsmodule und ein kleiner AVR, der die SSI dann digitalisiert und weiterschickt. Dazu kommen dann noch ein Wandler, der Controller gibt die Daten als Pakete über eine serielle Schnittstelle raus. Und damit das elektrisch halt wirklich auch auf ein paar hundert Meter funktioniert oder sowas wandelt, sind auch Wandler davor, die das Ganze auf RS-485 wandeln.
Mhm.
Und am PC hängt auch wieder halt das Gegenstück, was aus den RS-485 eine USB-Schnittstelle macht und dann ganz einfach.
Also quasi ist es ein serielles Protokoll, also die Daten kommen seriell an, weil USB ist ja auch seriell umgewandelt und werden dann im Computer ausgewertet.
Ja, genau so.
Ja, prima.
Der Unterschied ist halt, dass ich wirklich mit den Rohdaten arbeite. Also man kann die ganze Zeit mit den...
Die Software ist das Entscheidende. Die Software, ja. Und du hast gesagt, dass du so eine Art Common License machen willst für dein System. Ja.
Also wichtig bei dem ganzen Teil ist halt, das, was ich veröffentlichen werde, wird für nicht kommerzielle Nutzung nur sein.
Ja, und, super. Ganz toll.
Die Software wird auch beschränkt sein in dem Moment für, ich bin mir noch nicht ganz sicher, 18 oder 24 Piloten.
Ja.
Weil ich es halt früher oder später dann doch auch veröffentlichen und verkaufen möchte.
Natürlich, man muss ja auch von irgendwas leben.
Ja, das ist es.
Aber 18 oder 24 Piloten heißt natürlich nicht gleichzeitig, sondern ein Rennen. Also es fliegen da maximal 8 Piloten gleichzeitig. Ja. Das wäre dann sozusagen 3 Gruppen, die dann fliegen können.
3 oder 4
Gruppen. Und das wäre schon für kleine Races super.
Deswegen also gedacht ist das für gerade so Vereine oder sowas, die halt am Wochenende mit ein paar Leuten schnell mal also irgendwo ein bisschen fliegen oder ein kleines Event machen wollen.
Genau.
Wichtig ist aber auch dabei wieder dann halt nicht kommerzielle Events. Also sobald da irgendwie Eintritt verlangt wird oder Preisgelder fließen, würde ich doch davon bitten, Abstand zu nehmen oder zumindest mit mir Kontakt aufzunehmen.
Richtig.
Und mir nochmal
ganz genau. Dann entsprechend vielleicht eine Lizenzgebühr bezahlen oder da wird man sich schon irgendwie einigen.
Genau sowas.
Kannst du mir sagen, was das System, also wenn ich jetzt für einen Tracker bauen würde selbst, für acht Kanäle. Was würde mich das ungefähr kosten in Hardware kosten?
Also der große Kostenfaktor ist sicherlich ein Computer, den man dafür braucht und ein Monitor.
Okay, den hat man ja meistens schon.
Ja. Das Problem ist, dass dadurch, dass die SSI von den 8 Kanälen untereinander angezeigt wird, braucht man also eine Auflösung in der Vertikalen von mindestens, ich glaube, es waren 1000 oder 1100 Pixel.
Ja.
Ist dann halt mit einem kleinen Notebook oder sowas schon ein bisschen schlecht teilweise.
Okay, verstehe.
Aber es gibt halt 19 Zoll Monitore von Siemens zum Beispiel, die gibt es gebraucht vom Händler für 30 Euro, richtig mit einem Pivot-Scharnier hinten dran.
Ja, ich habe gesehen, dass du deinen Monitor hochkant gestellt hast.
Ja, genau. Damit man die halt schön übersichtlich hat und im Blick hat auch, was die einzelnen Piloten wirklich machen, was da abgeht.
Sehr schön, ja.
Und bei 30 Euro für so ein Ding,
ist nicht die Welt. Nee.
Und es ist halt auch nicht dafür gedacht, mal schnell irgendwo einen Tracker in der Ecke zu werfen und ein paar Runden aufzunehmen. Ist halt wirklich eigentlich für Events gedacht. Und in dem Moment ist es natürlich auch kein Problem. Man hat Strom vor Ort und man hat Platz und man kann sich halt breit machen oder auch wirklich einen Monitor mitschleppen.
Also wobei ich gesehen habe, dass dein System also auf dem Track mit einem Akku funktioniert. Da braucht man keinen Strom dahinlegen.
Ja. Da ist ein Akku drauf.
Natürlich auch toll.
Ja. Und mit einem 3S4000 da kommt man knapp 4 Stunden hin. Also es ist... Die Dinger kosten, den 4000er 3S kosten mit bei Hobby King 16 Euro oder 17 Euro.
Also das ist kein Thema.
Da lohnt es auch nicht, da jetzt Kabel zu ziehen oder sonst was. Also
und jetzt nochmal zu der Hardware selber, zu den Modulen. Wenn ich mir es gibt eine Anleitung, wo ich die bauen kann oder wie funktioniert das? Oder müsste ich die dann bei dir kaufen?
Nein. Also die Module selber, das sind die RX5808, auch bekannt von den ganzen Diversities, die in den Brillen sind und sowas.
Ja.
Das ist dieselbe Hardware, die gibt's bei Bengo teilweise für 5 Euro, wenn sie mal im Sonderangebot sind.
Das genau.
Und das, was drumherum ist, die Hardware selber für den Tracker, das sind nochmal ja, 20, 30, 40 Euro. Also
das heißt, jetzt staune ich gerade. Also du meinst, dass es um die 100 Euro kosten würde?
Ja, nee, also ich meine jetzt wirklich bloß die Hardware für den Trecker. Also ja, dazu klar, kommt dann natürlich nochmal entsprechende Länge Kabel, damit man dann hinkommt und sowas.
Ja, klar.
Und die Druckteile fürs Gehäuse, dann noch ein bisschen Kupferfolie, das ist
ja
Gehäuse.
Ja, gut, aber das sind, sagen wir uns, um die 200 Euro. Das ist ja immer noch wahnsinnig billig für so ein System.
Wenn man wirklich bereit ist, das Ganze selber aufzubauen, ist man mit Computer und alles, also ich schätze mal 300, 350 Euro maximal ja. Ist man dabei.
Ist ja mega.
Aber halt Computer und sowas. Und was man noch hat, kann man halt auch benutzen. Und man kann auf Lochraster wird man das Ganze auch aufbauen können.
Ja.
Ja.
Super.
Ja, deshalb muss ich aber auch dazu sagen, halt erstmal bloß die Basis von 8-Kanal-Systemen. Nächstes Jahr habe ich eigentlich geplant, das Ganze mit 16-Kanälen zu machen.
Okay.
Dann mit komplett anderer Hardware. Also das wird dann auch nicht mehr veröffentlicht, dass man es nachbauen kann. Leider. Ja. Also das wird dann wirklich bloß noch kommerziell sein.
Ja, ja. Ja.
Und auch die 8-Kanal-Variante, die kommerziell dann demnächst wahrscheinlich verfügbar ist, alles, was an Zubehör dafür kommt, also die Geschwindigkeitsmessung, in Zwischenzeiten messen, dann das Ganze synchronisieren mit dem GPS, damit es wirklich dann auch absolut die Zeiten funktionieren. Das wird alles dann wirklich bloß kommerziell verfügbar sein. Das werde ich nicht veröffentlichen.
Spannend.
Aber, aber halt sowas für ein kleines Event, so bei einem Verein oder sowas, das wird komplett, da werde ich eine Bauanleitung auch veröffentlichen und eine Teileliste und alles und Schaltplan. Das wird alles komplett zum Nachbauen sein.
Super. Hast du eine Homepage?
Ja, bin ich mir jetzt allerdings nicht mehr ganz sicher, wie ich die hieß.
Ist auch egal. Also dann gib mir einfach deine Adresse später und ich verlinke die dann bei mir auf der Seite. Das heißt, dann kann jeder Hörer einfach nachklicken und nachgucken. Und
Aber ich glaube, es war www.n3track.net. Ohne Punkt dazwischen, ohne Minus, einfach okay. N3track.
N3track heißt ja auch dein System, genau.
Ja, das ja so habe ich es vorzunehmen.
Ja, genau. Mhm. Du, ich danke dir für das Gespräch. Ganz toll.
Herzlichen Glückwunsch.
Na, und ich kein Problem. Nein, kein Problem.
Wir sind
ganz lockerer Podcast und das ist kein Problem. Prima. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und,
ja, auf jeden Fall. Jo, danke. Herzlichen Dank für die Möglichkeiten und schönen Gruß an alle Zuhörer.
Alles klar.
Ja, zu guter Letzt bin ich dann noch mit dem Martin ins Gespräch gekommen, rein zufällig, und er hat mir erzählt, dass er ein Indoor-Race macht, und zwar das Spinfast in Hannover. Und ja, ich habe ihm da angeboten, das einfach mal anzuteasern hier im Podcast, und die Gelegenheit hat er auch gerne wahrgenommen.
So, hallo. Wir sind immer noch in Hannover beim Coptergeschwader Hannover bei dem Drone Racing Series Rennen. Ich stehe hier mit Martin.
Hi.
Hallo Martin.
Grüß dich.
Martin macht das Spinfast. Das ist ein Indoor Race. Was kannst du denn darüber erzählen, Martin?
Ja, das Spinfast wird am 2. September im Parkhaus, im Parkdeck des E-Mail-Zentrums mitten in Hannover-Linden stattfinden. So noch nie genutzt worden auf jeden Fall auf die Weise. Der Bereich steht jetzt seit mehreren Jahren leer, weil das E-Mail-Zentrum ja in sich einer Revitalisierungsphase befindet. Viele Flächen sind ungenutzt, ein neuer Investor kam hinzu, momentan Zwangsverwaltung. Und ich wollte jetzt einfach die Chance nutzen, in dem verlassenen Bereich dort unten mal was ganz anderes zu veranstalten. Am Anfang war das geplant als kleines Rennen unter Freunden. Mittlerweile ist es ein bisschen größer geworden. Da unten werden also 40 Piloten antreten oder roundabout 40 Piloten. Und wir werden zusammen mit vielen Lindner und Hannoveraner Firmen ein ziemlich schönes Race-Event dort auf die Beine stellen, weil wir viel Equipment da haben von schönen Firmen wie Explosiv, die uns mit ihrem Messebau-Equipment unterstützen, und auch Camp 4 Pro aus Hannover, die mit ihren Kameras auf jeden Fall auch alles schön einfangen werden. Und ich glaube, das wird eine ganz runde Sache.
Ja, Erster wird auch da sein, Livestream wieder, tolle Sache. Tolle Location. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein altes Parkhaus oder?
Das E-Mail-Zentrum ist ein riesiger Gebäudekomplex, etwa einen Kilometer lang. Da wohnen 5000 Leute noch in mehreren Hochhäusern. Und die Industrie oder beziehungsweise die Wirtschaft ist da vor Jahren rausgezogen. Da war mal ein Saturn drin, da war mal ein Aldi drin, da waren zig, hunderte Geschäfte drin. Und Anfang der 2000er begann der Leerstand und mittlerweile gibt es gar kein einziges Geschäft mehr. Und somit hat auch die Geschäftsebene keine Parkplätze mehr benötigt und es wurde irgendwann stillgelegt.
Okay.
Dieser Gebäudekomplex ist schon ein Wahrzeichen von Hannover, von Hannover-Linden zusammen mit dem Heizkraftwerk. Und vielen Leuten bedeutet das auch noch auch auf jeden Fall eine ganze Menge, vor allen Dingen den Leuten, die ja da drin wohnen. Und wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem der Zukunftswerkstatt IME-Zentrum halt am Anfang auch gedacht, Mensch, das kann man irgendwie anders machen, beziehungsweise bin ich an die rangetreten und die sagten, ja, tolle Sache, sind wir dabei. Und es gibt ja auch noch andere Initiativen, die sich jetzt wirklich darum kümmern, dass dieses dieser Hochhauskomplex irgendwie wieder anders genutzt werden kann. Und ich bin echt froh, dass wir da irgendwie mit dem Rennenteil dazu beitragen können.
Sehr cool. Zuschauer sind zugelassen, hattest du mir vorhin schon gesagt, aber eine begrenzte Anzahl, ne?
Genau, also wir werden oben an der Straße viel Publikum erwarten, weil an dem Tag auch Schützenfest ist und Limmer Straßenfest. Das heißt, für die möchte ich oben Monitore aufstellen oder einen Beamer, auf dem man dann eben auch die einzelnen Piloten sehen kann. Wir werden mit vier gleichzeitig fliegen, also Splitscreen. Und unten darf ich auch ein paar Zuschauer empfangen. Da muss ich aber dann bei 190 Stopp machen, sonst wird das zu voll da unten.
Okay. Und die 40 Piloten, die Plätze sind vermutlich besetzt?
Nein, wir haben jetzt festgestellt, dass wir natürlich einen sehr engen Zeitplan haben und wahrscheinlich nicht mit der vollen Anzahl starten können. Aber es haben sich auch sowieso erst bis jetzt 32 angemeldet. Von daher ist das nicht so kritisch. Ich würde jetzt dann auch Feierabend machen. Also eigentlich sind wir voll, genau.
Okay, aber theoretisch könnte man als Nachrücker sich noch anmelden.
Mit viel Glück kommt man noch rein. Es kommen immer mal ein paar Leute nicht, die sich trotzdem schon angemeldet haben.
Genau, das kennt man ja.
Kann ich aber nicht versprechen.
Nee, natürlich nicht. Aber in der Regel kenne ich das so, dass... Also bei großen Events so 3-4 Nachrückerplätze eigentlich immer frei werden. Ja, ja. Mensch, dann danke ich dir für das Gespräch. War sehr informativ. Und ich bin mal gespannt. Also ich versuche zu kommen, aber ich kann es noch nicht versprechen.
Sehr schön. Wunderbar. Yep.
Ja, das war mein Wochenende beim Coptergesparter Hannover. Jungs, war ein super Wochenende. Vielen Dank für die Organisation und all meinen Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.